So, ihr könnt schon mal wieder den ersten Thessalonicher Brief aufschlagen. Und ihr habt ja auch eigentlich alle so ein schickes Lesezeichen in eurer Mappe. Da könnt ihr einfach reinmachen, dann habt ihr es immer direkt und müsst nicht mehr suchen. Wir sind in Kapitel 2 ab Vers 13. Und ich lese Vers 13 bis Vers 20. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch ich sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihre Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Vor einigen Jahren, da hatten wir in meiner Gemeinde, in der ich in meiner Jugendzeit war, hatten wir ein Jahresthema. Das Jahresthema hieß: Die Bibel ist ... Und ich kann mich noch daran erinnern, am Einführungsabend in dieses Jahresthema, da wurde eine ganz große Tafel aufgestellt, auf der erstmal nur stand: Die Bibel ist. Und dann gab es daneben ganz viele Post-its und Stifte, und da konnte dann jeder das Schlagwort oder die Schlagwörter aufschreiben, die ihm dazu einfallen. Die Bibel ist. Und da haben sich dann im Laufe des Jahres, die standen das ganze Jahr da, und haben sich im Laufe des Jahres ganz viele unterschiedlichste Schlagworte gesammelt. Die Bibel ist dick, die Bibel ist alt, aktuell, kostbar, vielschichtig und so weiter und so weiter. Also ganz viele Schlagwörter, die dann auf dieser Tafel drauf standen. Und ich glaube, wenn wir das gleich jetzt hier machen würden, da würden auch ganz unterschiedliche Begriffe an dieser Tafel stehen. Und ein Begriff, den wir jetzt auch schon heute Morgen und auch jetzt gerade in diesem Text nochmal gelesen haben, ein Begriff, der ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Nämlich der Begriff: Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Wenn wir nicht nur in, sag ich mal, den nichtchristlichen Bereich reinschauen, sondern auch in den christlichen Gemeinden, ist das ein Thema, das ist umstritten. Ganz viele, die eben nicht mehr daran glauben. Und diejenigen, die es nicht gleich ganz verwerfen wollen, die sagen dann nicht mehr, die Bibel ist Gottes Wort, sondern die Bibel enthält Gottes Wort. Und da haben wir dann ein Riesenproblem, denn wenn die Bibel das Wort Gottes enthält, dann ist ja die Frage, was darin ist jetzt Wort Gottes und was nicht? Und wer entscheidet das? Und am Ende des Tages ist es eigentlich so, dass man sagt, ja, das kann ich ja selber entscheiden. Also das, was mir nicht passt, das sortiere ich einfach aus. Ist nicht Wort Gottes, betrifft mich nicht. Und das, was ich schön finde, was sich gut anfühlt, sage ich, ja, das behalte ich. Und so schrumpft die Bibel ungemein. Und wir wollen uns heute Nachmittag ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzen, was Paulus jetzt den Thessalonichern dazu schreibt. Die Bibel ist Gottes Wort. Daran hält Paulus fest und daran halten auch wir fest, und das wollen wir uns heute Nachmittag ein bisschen anschauen. Also dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, Paulus geht in seinem Brief ein Stück weiter, nachdem er ja den Brief ganz klassisch wie einen antiken Brief üblich angefangen hat mit seiner Anschrift, seiner Begrüßung. Und dann war das ganz üblich, dass eben dieser Lobesabschnitt kommt. Und bei Paulus artet das immer ein bisschen aus, weil er dieses Lob nicht an die richtet, die jetzt hier diesen Brief lesen, sondern er lobt ja Gott. Das haben wir gestern Abend gesehen. Er lobt Gott für die Gemeinde. Und dadurch, dass er eben das Lob an Gott richtet, ist dieser Lobesabschnitt immer etwas länger, als es in so einem antiken Brief üblich war. Und dann haben wir heute Morgen eben diesen Abschnitt gelesen, wo Paulus seinen Dienst in dieser Gemeinde verteidigt hat. Und dann geht er hier weiter und er beginnt diesen nächsten Abschnitt in Vers 13 etwas ungewöhnlich. Wenn wir diesen Vers 13 mal neben Kapitel 1, Vers 2 legen und die beiden parallel lesen, dann haben wir den Eindruck, Paulus, hast du irgendwie einen Hänger? Also schreibst du jetzt einfach das Gleiche nochmal? Also wirklich, wir danken Gott unablässig. Das kommt in Vers 2 vor, das kommt jetzt hier in Vers 13 vor. Und wir haben den Eindruck, Paulus, was machst du denn eigentlich? Fängst du jetzt nochmal so einen Lobesabschnitt hier an oder was passiert hier? Und Paulus, ich würde sagen, Paulus ist noch gar nicht aus dem Loben rausgekommen. Und deswegen hat er hier am Anfang so einen doppelten Verweis. Also in Vers 13 beginnt im Urtext eigentlich mit dem auch deshalb. Also zwei Wörter, wo er eine Anknüpfung macht an das, was er schon geschrieben hatte. Wo er sagt, ja, wir loben Gott für alles, was ich jetzt schon genannt habe. Für das, wie ihr das alles schon aufgenommen habt, wie dieses Zeugnis von euch schon rausgegangen ist. Aber das reicht nicht. Denn wenn es dabei bleiben würde, dann müsste er hier das nicht nochmal schreiben und sagen, und wir loben Gott weiterhin, sondern er sagt, es fehlt noch ein wichtiger Aspekt, der Grund unseres Lobes ist. Und dann sagt er, und wir loben, wir danken Gott unablässig. In dem Verb, dieses Danken, das ist nicht... Wenn wir das im Griechischen anschauen, dass die Form, die hier steht, das drückt kein einmaliges Ereignis aus, wo er sagt, da war doch was mit der Gemeinde in Thessalonich, jetzt können wir Gott mal dafür danken. Nein, das, was hier steht, ist etwas, das heißt durativer Aspekt. Das ist etwas Andauerndes. Das ist nicht einmalig, sondern das bleibt, das ist ständig. Und das macht eben deutlich, dass dieses Lob, dieser Dank von Paulus an Gott über diese Gemeinde einfach ständig ist, nicht nur mal einmal punktuell, wo er gerade dran gedacht hat, sondern ständig. Und dann kommt noch dieses Adverb noch dazu, nämlich dieses unablässig. Wenn man das, was hier steht, wörtlich übersetzen würde, eigentlich ohne dass etwas fehlt. Und zwar im zeitlichen Sinne. Also wir danken Gott, ohne dass irgendwas an Zeit fehlt, in der wir Gott nicht danken würden. Also es ist ein Dauerlob, das hier bei Paulus und bei seinen Mitarbeitern über diese Gemeinde in Thessalonich ist. Und jetzt ist die Frage, aber warum? Also Paulus, du hast es doch schon genannt in Kapitel 1. Du hast doch schon gesagt, dass du dieses Dauerlob hast. Warum musst du das jetzt nochmal hier machen? Und der Grund, den er hier hat, warum er sagt, wir haben eben dieses Dauerlob, haben wir in Vers 13. Wir danken Gott unablässig, dauerhaft, ohne Ende, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Das ist der Grund. Der Grund für dieses Dauerlob ist, dass er sagt, ihr habt die Predigten von mir und von Timotheus und Silvanus, habt ihr eben nicht als irgendwelche netten philosophischen Gedanken da aufgenommen, sondern als Worte Gottes. Ihr habt gemerkt, das, was da gepredigt, was wir da gesagt haben, dass da mehr drinsteckt als irgendwelche netten Gedanken, die sich irgendjemand gemacht hat. Und jetzt könnten wir fragen, ja, Paulus, also ist ja schon ein bisschen eingebildet. Du trittst hier auf und behauptest, das, was du gesagt hast, ist Wort Gottes. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Also wenn ich das machen würde, das wäre hochproblematisch. Warum ist das bei Paulus nicht hochproblematisch? Dass er hier auftritt und sagt, das, was ich hier habe, das ist Wort Gottes. Wir verstehen das, wenn wir uns diesen Vers genauer anschauen. Denn das, was in Vers 13 drinsteckt, ist, dass Paulus hier von einem dreistufigen Verkündigungsprozess spricht. Ja, also wir müssen kurz ein bisschen mitdenken, dass wir das verstehen. Drei Stufen, was hier passiert. Die unterste Stufe, von der er spricht, ihr habt die Kunde von Gott empfangen. Ihr habt sie empfangen, ihr habt sie nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als Gotteswort. Und das ist die unterste Ebene, ihr habt sie aufgenommen. Dieses Aufnehmen, das ist nicht einfach, ja, ich saß da halt gerade drin und hab's gehört. Sondern dieses Aufnehmen, das geht tiefer. Das heißt, ich habe es gehört und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe es interpretiert und habe gemerkt, da steckt mehr drin, als dass sich da jetzt jemand was Nettes ausgedacht hat. Sie haben es interpretiert, nämlich nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Das ist die unterste Ebene. Die Gemeinde in Thessalonicher, die da eben jetzt saßen in der Synagoge und auch darüber hinaus, als sie dann sich nicht mehr in der Synagoge getroffen haben, die haben die Predigten gehört und haben sie aufgenommen. Das heißt nicht nur gehört, sondern interpretiert. Und das, was wir hier im Griechischen haben, dieses Aufnehmen, das ist eigentlich, wenn wir das anschauen, wo das noch vorkommt im Neuen Testament, dann ist es ein Begriff, der ausdrückt, ihr seid zum Glauben gekommen. Indem ich diese Worte aufnehme und erkenne, dass das eben Worte Gottes sind und ich merke, das betrifft mein Leben, komme ich zum Glauben. Ja, das ist das, was hier auf dieser untersten Ebene passiert. Die unterste Ebene, die Thessalonicher haben es aufgenommen, sie haben es interpretiert als Wort Gottes, sie sind zum Glauben gekommen. Dann haben wir die mittlere Ebene. Die mittlere Ebene heißt, ihr habt die Kunde von Gott empfangen. Das heißt, wenn ihr es empfangen habt, das ist dann jetzt dieses Hören, dann hat es auch jemand gesendet. Und das ist die Predigt, das ist das, was Paulus und Timotheus und Silvanus gemacht haben. Sie haben gepredigt, sie haben dieses Wort gesendet und die Thessalonicher haben es gehört. Das ist die mittlere Ebene. Und dann kommt die oberste Ebene, da heißt es nämlich, da ist nämlich die Rede von der Kunde von Gott. Oder Kunde, da können wir auch Nachricht, also die Nachricht von Gott. Und es ist ein Genitiv, da, wo wir jetzt sagen können, die Nachricht Gottes ist entweder, sie hat Gott zum Inhalt, oder, und das ist das, wovon Paulus hier spricht, sie hat Gott zum Urheber. Das heißt, derjenige, der ursprünglich diese Nachricht generiert hat, das ist Gott. Und am Ende ist sie eben bei den Thessalonichern rausgekommen. Also drei Ebenen nochmal kurz. Gott sendet seine Nachricht, Paulus verbreitet sie und die Thessalonicher nehmen sie auf. Das ist dieser dreistufige Prozess. Und da kommt es geht ja um Paulus. Paulus, wie kannst du jetzt hier auftreten und sagen, das, was ich jetzt hier gepredigt habe, ist Wort Gottes. Paulus versteht sich eben nämlich in dieser mittleren Ebene, wo sagt, seine Rolle, die er hat, ist die Rolle eines Boten. Und ein Bote in der Antike, der hatte die gleiche Autorität wie derjenige, der ihn gesendet hatte. Also wenn ein König seinen Boten geschickt hatte, dann hatte der Bote den gleichen Respekt verdient, als wäre der König selbst gekommen. Und Paulus sagt, und ich bin ein Bote Gottes, der jetzt hier gesandt ist, und ich habe die gleiche Autorität, wie wenn Gott jetzt leibhaftig da wäre und selbst diese Nachricht geben würde. Und deshalb kann Paulus hier in dieser Autorität auftreten und sagen, ich bin auf dieser Botenebene. Gott hat mir sein Wort gegeben und ich verbreite das jetzt an euch. Gott hat mir seine Nachricht gegeben und ich gebe die jetzt an euch in Thessalonich weiter. Und deshalb tritt er jetzt hier in dieser Autorität auf. Und jetzt könnten wir fragen, ja, wie hat denn dieser Transfer von der ersten Ebene, von Gott, zur zweiten Ebene zu Paulus stattgefunden? Also wie kam die Nachricht Gottes an Paulus? Und da können wir den kurzen Weg gehen und sagen, wir gucken mal in die Biografie von Paulus und sind dann vor Damaskus, als Jesus ihm erschienen ist, wo wir sagen, okay, da ist tatsächlich unmittelbar Wort Gottes an Paulus gerichtet worden. Oder wir könnten sagen, wir gehen das mehr theologisch an und schauen uns die Inspirationslehre an. Ja, also wie funktioniert das allgemein, nicht nur bei Paulus, sondern allgemein, dass die Autoren der Bibel jetzt hier tatsächlich Worte Gottes aufgeschrieben haben. Und wenn wir aber im Thessalonicher Brief bleiben, dann ist beides nicht das, was Paulus hier macht. Also Paulus macht jetzt hier keinen Exkurs auf seine Biografie. Das macht er im Galaterbrief ganz prägnant, wo er seine Biografie nochmal ausrollt und sagt, ja, guck mal, ich bin tatsächlich von Gott gesandt. Macht er hier nicht. Und er macht aber auch keine theologische Diskussion auf, wo er sagt, guck mal, so funktioniert es eigentlich, wenn Gott sein Wort an uns Apostel richtet und wir das jetzt weitergeben. Das macht Paulus auch nicht. Deswegen ist die Frage, was macht Paulus denn dann? Paulus dankt. Paulus dankt Gott, dass sie es so aufgenommen haben, dass sie es verstanden haben. Das heißt, er muss den Thessalonichern nicht erklären, hey, guck mal, das, was wir euch gepredigt haben, ist Wort Gottes, sondern das ist schon längst passiert. Und deswegen kann er Gott dafür loben. Und die Frage, die wir uns da dann stellen müssen, ist, verstehen wir die Worte der Bibel richtig? Verstehen wir die Bibel richtig? Also verstehen wir die Bibel, das, was hier steht, im Thessalonicher Brief oder auch darüber hinaus, verstehen wir das so, wie es die Thessalonicher in der Predigt des Paulus gemacht haben? Dass sie da drin saßen, es gehört haben, darüber nachgedacht haben und gemerkt haben, das sind nicht nur irgendwelche netten Lifehacks, sondern das ist Wort Gottes. Das ist nicht etwas, was Paulus sich ausgedacht hat, sondern das ist etwas, was von Gott kommt und Paulus uns jetzt hier weitergibt. Und die Frage ist, lesen wir so unsere Bibel? Lesen wir so in der Bibel, dass wir sagen, das, was hier steht, das ist mehr als irgendwelche netten Gedanken. Sondern lesen wir die Bibel und sagen, das ist Wort Gottes. Das kommt von Gott. Das hat nicht nur Gott zum Inhalt, das auch, aber es kommt von Gott auf dieser obersten Ebene. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist das etwas, das gilt nicht nur bei Paulus, dass er mit diesem Selbstanspruch auftritt. Sondern wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir an ganz vielen Stellen, wie die Bibel selbst eben diesen Anspruch erhebt, wo er sagt, das, was hier drin steht, das ist Wort Gottes. Also die Bibel erhebt selbst diesen Anspruch. Und die Frage ist, verstehen wir die Bibel so, wie sie verstanden werden will, nämlich als Wort Gottes. Und jetzt nochmal zurück zum Thessalonicher Brief. Paulus dankt Gott, dass es bei denen schon der Fall ist, dass die es schon so verstanden haben. Aber wir, wo wir heute in der Zeit leben, wo das eben nicht mehr selbstverständlich ist, müssen uns die Frage stellen, sehen wir das so? Also, wenn wir eine große Tafel hätten, auf der draufsteht, die Bibel ist, was würdest du draufschreiben? Wäre ein Stichwort Wort Gottes oder nicht? Und jetzt geht es aber auch nicht darum, also nicht nur, ja, wir müssen uns, es geht auch darum, aber nicht nur, dass wir das im Kopf verstehen, dass wir das kognitiv so sehen, aber das, was Paulus, wo wir eigentlich uns die Frage stellen müssen, ist nicht nur im Kopf, weil ich glaube, dass ganz viele hier drin sitzen und sagen, ja, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Natürlich ist das Wort Gottes. Die Frage, die wir uns dann stellen müssen, wenn wir das schon vom Kopf her bejahen können und sagen, ja, wir haben da schon darüber nachgedacht, das ist Wort Gottes, das nehme ich so an, dann ist die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, was hat das dann für eine Konsequenz in unserem Alltag? Also, wie sieht das in unserem Alltag aus, wenn wir die Bibel lesen? Sagen wir, ja, das ist Wort Gottes und wir freuen uns dran und lesen darin gerne. Oder ist die Realität nicht oft eher anders? Also sind wir uns bewusst in unserem Alltag, wenn wir morgens oder wann auch immer ihr eure Bibel aufschlagt, ich hoffe, dass ihr das jeden Tag macht, falls nicht, TBT ist eine Chance, das mal zu machen, morgens mit der Bibellese zu starten. Aber wenn ihr die Bibel morgens aufschlagt, seid ihr euch bewusst, dass das Worte von dem sind, der unser Universum erschaffen hat? Dass es Worte von dem sind, der über unsere ganze Erde regiert? Dass es Worte von dem sind, der dich unglaublich liebt? So sehr, dass er gesagt hat, ich gehe selber an dieses Kreuz, damit wir Beziehung haben können. dass es Worte von dem sind, der den Tod besiegt hat. Gehen wir mit dem Bewusstsein an unsere Bibel ran, wenn wir die aufschlagen? Oder wie sind unsere Gedanken, wenn wir den Vers aus Psalm 1 hören? Glücklich der Mensch, der seine Lust hat am Gesetz, man kann das auch direkt übertragen, der seine Lust hat am Wort Gottes und der über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht. Das ist unsere Reaktion. Und ich glaube, die Realität ist ganz oft, dass da kein Freudensprung passiert. Dass wir da eher sagen, ich bin froh, wenn ich morgens oder wann auch immer, wenn ich am Tag meinen Tagesleseabschnitt geschafft habe. Wenn ich da meinen Haken ransetzen kann. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, einmal am Tag in der Bibel zu lesen. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich sage, ja, wenn es mal einen Tag nicht klappt, dann bin ich auch gar nicht traurig. Oder vielleicht habt ihr eure Bibel auch nur deshalb aus dem Regal genommen, weil es auf der Packliste für TBT drauf stand, dass ihr die Bibel mitbringen sollt. Ansonsten wäre sie weiter im Regal eingestaubt. Ich weiß, wie ist die Realität? Wir wissen im Kopf, ganz viele von uns wissen, das ist Wort Gottes. Wenn du sagst, das kannst du noch nicht sagen, dann rede nachher mal in der Kleingruppe darüber, was dich auch daran hindert, das zu sagen. Wo ist noch die Lücke, wo ihr sagt, und das fehlt mir noch, um zu sagen, ja, die Bibel ist Wort Gottes. Aber diejenigen, die sagen, ja, das ist Wort Gottes, dann eben die Frage, welchen Unterschied macht es in deinem Alltag? Und das ist wichtig. Das ist wichtig, denn Paulus schreibt hier auch noch am Ende von Vers 13, das Wort Gottes, das in euch den Glaubenden wirkt. Also es hat Kraft. Wir hatten das am Anfang vom Brief schon, ja, dass ihr wirkt in der Kraft des Heiligen Geistes. Es hat Kraft, es wirkt. Und es wirkt nicht nur einmal, dass ich sage, ich muss das lesen, damit ich verstehe, was Jesus für mich getan hat, um dann zu sagen, ja, und mit diesem Jesus möchte ich leben. Sondern es wirkt, auch hier haben wir diesen durativen Aspekt, dauerhaft. Nicht nur einmalig, bis wir uns bekehrt haben, sondern dauerhaft. Es stärkt unseren Glauben. Es festigt unseren Glauben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, jetzt wo wir zum Glauben gekommen sind, wie leben wir denn jetzt, wenn wir mit Jesus leben? Was heißt es denn jetzt für meinen Alltag? Wir entwickeln uns nicht vom Wort Gottes weg, wo wir sagen, einmal und dann habe ich es verstanden, dann reicht es, dann brauche ich es nicht mehr, sondern ständig, durativ, dauerhaft. Und auch nochmal zu Psalm 1 zurück, er verwendet hier so ein schönes Bild, dass er sagt, derjenige, der eben seine Lust hat am Wort Gottes, wo er sagt, wow, ich habe hier Worte von dem, der das Universum erschaffen hat, der seine Lust daran hat, sagt, ich will das lesen, ich will das verstehen, ich will das in mein Leben immer mehr aufnehmen, derjenige, der ist wie ein Baum, der am Wasserkanal gepflanzt ist. Und jetzt braucht man nicht viel Ahnung von Botanik. Ein Baum, der irgendwo in der Wüste steht und kein Wasser bekommt, der geht ein. Der stirbt, der hat keine Überlebenschance. Aber ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der ständig eine gute Wasserversorgung hat, der geht auf. Da blüht's, da trägt Frucht. Das ist das Bild. Und wo wir fragen, was für ein Baum sind wir? Wo stehst du? Mitten in der Wüste und vertrocknest? Oder sagst du, nein, ich will zurück zur Quelle. Zurück an den Wasserkanal, damit ich versorgt bin. Damit ich eben nicht unterernährt bin, geistlich eingehe. Wie geht ihr mit dem Wort Gottes um? Ein Buch mit netten Ratschlägen, manche Passagen sind ja ganz nett, das tut auch ganz gut, wenn man es liest oder sagt, nein, das sind Worte meines Schöpfers, das sind Worte meines Retters, meines Erlösers. Wow! Dass ich das haben darf. Und dann sagt Paulus, wir haben ja nur Vers 13 angeschaut, wir haben ja bis Vers 20 gelesen. Keine Sorge, die restlichen schauen wir nicht mehr ganz so im Detail an, aber Paulus geht hier weiter und sagt, wenn wir das jetzt so wahrnehmen, wenn wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes und das auch Konsequenzen in unserem Alltag hat, dass wir sagen, wir leben dann anders, wir gehen anders mit diesem Wort um, dann hat das zwei Konsequenzen, die hier folgen. Die erste Konsequenz, wo er dann weitergeht in Vers 14, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Also er sagt zu ihnen, ihr seid, die erste Konsequenz, ihr seid Nachahmer geworden der Gemeinden in Judäa. Das war keine bewusste Nachahmung, wie das sonst üblich war, bewusst, wo er sagt, okay, so macht ein Hund, ich ahme den jetzt mal nach, das war mehr im Theater, wo das gebraucht wurde, sondern, denn das Problem war, die Gemeinde hier in Thessalonich, das haben wir gesehen, die ist ja noch relativ jung. Also Paulus war ja nur ein paar Wochen dort, und der Zeit zwischen seinem Aufenthalt dort und dass er den Brief geschrieben hat, das war auch nicht mega lang, das heißt, die Gemeinde war jung, die kannte die anderen Gemeinden wahrscheinlich noch gar nicht. Vielleicht vom Hören sagen, aber so wirklich zum Nachahmen fehlte etwas. Aber Paulus sagt, ihr seid trotzdem Nachahmer geworden. Nachahmer worin? Ja, Nachahmer in etwas, wo wir sagen, da wollen wir eigentlich keine Nachahmer sein. Wir wollen ja immer das Gute, das Tolle, das Positive nachahmen von unseren Vorbildern. Und Paulus sagt, ihr seid Nachahmer geworden im Leid. Ihr habt das Gleiche erlitten wie die Gemeinden in Judäa. Und dann noch konkreter, nicht von irgendjemand, sondern von den sogenannten Symphiletes, so steht das im Griechischen, das sind die eigenen Landsleute. Die Leute, mit denen man viel zu tun hatte. Paulus spielt hier darauf an, die Leute, die hier durch seine Predigten zum Glauben gekommen sind, das waren Menschen, in erster Linie Menschen aus der Synagoge gewesen. Und von wem wurden die und Paulus dann verfolgt? Von den Juden aus dieser Synagoge. Also sie haben dann Leid erlebt von denen, mit denen sie schon seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten in diese Gemeinde gegangen sind. Und dann haben sie erkannt, dass was Paulus hier sagt, das ist Wort Gottes. Hat einen Unterschied gemacht. Und dann haben sie Verfolgung erlebt durch die eigenen Leute, durch die Leute, mit denen sie eigentlich davor jahrelang ein richtig gutes Verhältnis hatten. Und dann stellt Paulus eine Linie auf, wo er sagt, und das ist etwas, liebe Thessalonicher, das betrifft nicht nur euch. Er zieht eine Linie, die bis in seine Gegenwart und ich würde sagen, die auch noch bis in unsere Gegenwart hinein sich durchzieht. Der erste Schritt in dieser Linie ist, dass er sagt, ja, die sowohl den Herrn Jesus getötet haben, als auch dann die Propheten, dann ist der zweite Schritt. Also als erstes, er geht zurück und sagt, ihr habt das gleiche erlitten wie die Gemeinden in Judäa, die durch die eigenen Leute Leid erleben, genauso wie unser Herr Jesus Christus. Von wem wurde er ans Kreuz gebracht? Von den Juden, von seinen eigenen Leuten. Und dann geht er noch weiter und sagt, und auch die Propheten wurden durch die eigenen Leute getötet. Wenn wir jetzt ins Alte Testament reinschauen, dann merken wir haben gar nicht so viele Berichte, wie das Leben von diesen Propheten, die wir haben, geendet hat. Von ein paar kleineren Propheten lesen wir das. Wir lesen Berichte, wie Propheten verfolgt wurden. Wir lesen das zum Beispiel bei Elia. Elia, der wurde ja verfolgt. Der war nicht gern gesehen. Und dann steht er vor Gott und sagt, Gott, ich bin der Einzige, der übrig ist. War dann nicht ganz so, aber wo wir merken, er hat das erlebt. Von den eigenen Leuten wurde er verfolgt. Und dann, wenn wir ins Neue Testament gehen, dann haben wir diese Linie im Hebräerbrief, die da aufgezeigt wird. Im Hebräer Kapitel 11, Vers 36 bis 38, Kapitel 11, das große Kapitel der Glaubenshelden. Und dann am Ende wird das Ganze gerafft, weil er sagt, oh, ich habe gar keinen Platz mehr, um die alle da aufzuzählen. Und dann sagt er in Vers 36 bis 38, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Glaubenshelden, Männer und Frauen, die verstanden haben, das, was wir hier haben, das sind nicht nur irgendwelche netten Gedanken, nein, das ist Wort Gottes. Und das macht einen Unterschied in ihrem Leben. Sie orientieren ihr Leben nach diesem Wort. Und was erleben sie? Sie erleben Leid, Verfolgung. Und einer Hier steht im Hebräerbrief davon, dass welche auch zersägt wurden. Es gibt eine Überlieferung vom Propheten Jesaja, haben wir nicht in der Bibel, aber außerbiblisch gibt es diese Linie, die sich durchzieht, wo dann berichtet wird, Jesaja wurde dann unter König Manasse, der ist in einen Baum geflohen, weil Manasse den nicht leiden konnte, hat sich versteckt und hat Manasse den Baum samt Propheten zersägen lassen. Ja? Jesaja, ein Mann, der gesagt hat, das, was ich hier habe, das ist Wort Gottes und das macht einen Unterschied. Also die erste, und dann geht er noch weiter, wo er sagt, der dritte Schritt eben von Jesus über die Propheten, dann bis in die Gegenwart, wo er sagt, und sie sind allen Menschen Feind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Also da zieht Paulus dann die Linie bis in seine Gegenwart, wo er sagt, und die Juden, die eigenen Leute, sie sind bis heute Feind von allen Menschen, nämlich indem sie uns daran hindern, ihnen das Evangelium zu bringen. Euch, sie haben uns ja daran gehindert, bei euch zu bleiben. Paulus wäre mit Sicherheit noch länger in Thessalonich geblieben, wenn er nicht vertrieben worden wäre. Ja, sie hindern uns daran, das Evangelium zu denen zu bringen, die es noch nicht haben. Und da gehen wir ins Neue Testament und lesen verschiedene Berichte, wo wir das sehen. Also nach Jesus, also erst Propheten, dann Jesus. Jesus wird in diese Linie der Propheten quasi mit hineingenommen, wo er sagt, durch die eigenen Leute. Und dann haben wir nach Pfingsten Petrus und Johannes kurz danach, wo sind sie? Im Gefängnis. Als Petrus diese große Pfingstpredigt gehalten hat, kurz danach sind sie im Gefängnis und ihnen wird verboten, von Jesus zu reden. Wir lesen von Verfolgung, bei der Paulus selber am Anfang ja noch als Verfolger mit dabei war. Wo er sich Briefe organisiert hat, um die Jesus-Nachfolger ins Gefängnis zu bringen. Und dann eben in Thessaloniki die Vertreibung durch die eigenen Leute, durch die Juden. Und dann Paulus und seine Mitarbeiter ziehen weiter nach Beröa und da genau das Gleiche. Also das ist das, was sie erleben. Und er sagt, ihr in Thessaloniki, ihr seid Nachahmer geworden darin, dass ihr Leid erlebt habt durch die eigenen Leute. Und damit macht Paulus zwei Dinge deutlich. Das erste, ihr seid nicht allein, indem ihr Leid erlebt. Ihr seid nicht allein, nein, ihr müsst damit rechnen. Also jetzt an die Thessalonicher, ihr habt das erlebt. Und sorry, aber die Perspektive ist, das wird sich nicht ändern. Die Perspektive an die Thessalonicher ist, ihr habt Leid erlebt, weil ihr sagt, das hier ist Wort Gottes. Und das wird sich nicht ändern. Denn das, was ihr da erlebt, das ist normal. Wenn ihr jetzt mit Jesus unterwegs seid, wenn ihr sagt, das ist Wort Gottes, dann erlebt ihr Leid. Ein Friede, Freude, Eierkuchen leben, weil wir jetzt mit Jesus unterwegs sind, das ist nicht das, was die Bibel uns mitgibt. Wenn du das erwartet hast, sorry, dass ich deine Illusion zerstören muss. Ein Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Nein, die Realität ist, dass wir Widerstand erleben. Widerstand, weil wir daran glauben. Und diese Realität, die zieht sich durch die Bibel hindurch bis heute. Widerstand, Paulus hat es deutlich gemacht. Propheten, Jesus, seine eigene Zeit. Und bis heute, wenn wir durch die Zeit hindurchgehen und wenn wir aus unserem westlichen Kontext rausgehen, dann merken wir, wie real der Widerstand ist, weil Menschen sagen, das ist das Wort Gottes. Also, ihr müsst damit rechnen. Und das Zweite, ihr seid nicht allein. Das war doch das Erste auch. Also ihr seid nicht allein, das müssen alle anderen auch mit durchmachen, was ihr Thessalonicher hier macht, dass ihr da Leid erlebt. Aber das Zweite, ihr seid nicht allein, ist eher ein tröstendes Element, dass er sagt, hey, wenn du Leid erlebst, das ist nicht, weil in deinem Glaubensleben irgendwas falsch läuft, sondern das ist normal. Guck dir nur unseren Herrn Jesus Christus an, der das ja in höchster Form erlebt hat. Ihr seid darin nicht allein. Der Grund, dass ihr Leid erlebt, sagt das Thessalonicher, und das sagt er zu uns heute, ist, wenn wir anfangen zu sagen, das ist das Wort Gottes und das nicht nur für uns behalten und sagen, ja, ich glaube das halt für mich im Stillen, sondern wenn ich wirklich dran glaube, dann, also das ist ja ganz oft so, wenn ich an etwas fest glaube, dann will ich andere davon überzeugen. Also dann merken, werden wir merken, da gibt's Widerstand. Das wird nicht einfach so toleriert, einfach so angenommen. Nein, das zieht sich bis heute durch. Und ja, der Widerstand, der sieht, je nachdem, wie dein Leben aussieht, sieht auch der Widerstand ganz anders aus. Vor den Sommerferien, da war hier in der Bibelstunde, waren Missionare, ja, ein Bischof aus Indien, die haben da so ein Missionswerk, die waren da und haben ein bisschen berichtet und haben gesagt, wenn da in Indien jemand zum Glauben kommt, dann hat das ganz direkt Konsequenzen. Und zwar einfach, was das alltägliche Leben betrifft, denn wenn du an Jesus glaubst, zahlst du den 30-fachen Preis für den Reis. Ja, den 30-fachen. Und das ist eine Konsequenz, wo man sagen muss, ist es mir das wert? Er hat berichtet, die alle sagen, ja, das ist es mir wert. Weil das, was ich in Christus habe, ist viel, viel mehr wert, als dass ich jetzt halt hier ein Schnäppchen mache, wenn ich mir meinen Reis kaufe. Bei uns sieht das vielleicht anders aus. Und wir erinnern uns, Paulus sagt hier, es kommt Widerstand nicht von irgendwoher, sondern von den eigenen Leuten. Widerstand durch vielleicht langjährige Freunde. Wenn ihr merkt, das ist das Wort Gottes und wenn ihr sagt, ich will danach leben, ich will, dass das einen Unterschied macht in meinem Alltag, dann kann es sein, dass ihr langjährige Freunde verliert, die sagen, was machst du da eigentlich? Und die sagen, daran glaube ich nicht. Und die dann nichts mehr davon wissen wollen. Familie, auch das kann sein, dass ihr in eurer Familie allein seid. Ich weiß noch, als meine Oma gestorben ist, da hat unsere Tante den Kontakt zu uns abgebrochen, weil sie von unserem Glauben nichts wissen wollte. Und seitdem haben wir von ihr nichts mehr gehört. Das kann ganz real passieren. Es kann sein, dass du in der Schule ausgegrenzt wirst, dass du gemobbt wirst. Einfach nur, weil du sagst, das ist Wort Gottes. Und das macht einen Unterschied in meinem Leben. Ich möchte mein Leben danach ausrichten. Das ist die erste Konsequenz, von der Paulus spricht. Die erste Konsequenz, wenn wir sagen, das ist Wort Gottes, ist Leid und Widerstand. Und Paulus sagt aber, es gibt noch eine zweite Konsequenz, eine zweite Linie, denn wenn wir jetzt hier noch kurz in Vers 17 bis 20 einsteigen, dann macht er deutlich, es gibt noch eine zweite Linie, in die ja jetzt die Thessalonicher mit reingenommen werden. Wenn wir diese Verse lesen, dann haben wir den Eindruck, irgendwie geht es hier doch thematisch um was ganz anderes. Also plötzlich spricht Paulus wieder von seiner Sehnsucht nach dieser Gemeinde, wo er sagt, ja, wir haben es probiert, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, ganz besonders, hab's doch probiert, aber es ging nicht, es wurde uns verwehrt, der Teufel hat uns daran gehindert. Und wir fragen, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Ist das nicht ein ganz anderes Thema? Müssen wir das nicht in einer separaten Predigt behandeln? Nein, das, was Paulus hier macht, das hängt eben noch mit diesem Lob in Vers 13 zusammen. Wir loben Gott dauerhaft. Für was? Zum einen, ihr habt das Wort angenommen, obwohl ihr dadurch Widerstand erlebt. Und zwar massiven Widerstand. Und dann kommt eben noch dieses Zweite. Was macht Paulus in diesem Abschnitt? Ich habe schon gesagt, wir lesen von dieser starken Sehnsucht des Paulus, dass er sagt, ich will euch wiedersehen. Er sagt, wir waren verwaist. Also wie wenn Kinder von den Eltern getrennt werden, so fühlt sich das für den Paulus an. Und er sagt, das tut weh, das schmerzt. Sie mussten ja mitten in der Nacht fliehen, hatten keine Zeit, um sich groß zu verabschieden. Nein, sie wurden quasi rausgerissen. Mehrfacher Versuch zurückzukehren, bei Timotheus hat es geklappt, bei Paulus eben nicht. Und dann nennt Paulus hier keine äußeren Umstände, dass er sagt, ja, keine Ahnung, also da war halt gerade ein Stau und da konnte man halt nicht durch und musste mal wieder umdrehen. Nein, er sagt, der Satan hat uns gehindert. Also er deutet das, dass sie da nicht zurückkehren konnten, direkt in dieser geistlichen Dimension, wo er sagt, ja, dass der Satan hat uns gehindert. Der Satan will nämlich nicht, dass wir das Wort Gottes weiter bei euch predigen. Und dann ist sich auch klar, dass nur Gott diesen Umstand ändern kann. Und dann Vers lesen wir eben diesen Vers 17 und 18, von, der durchdrungen ist von dieser Sehnsucht. Und dann begründet er das, und da wollen wir drauf eingehen, er begründet das dann in Vers 19 und 20. Da haben wir wieder dieses Denn, ja, also diese Begründung, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, wenn also nicht auch ihr, vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus verwendet hier vier Begriffe, mit denen er die Thessalonicher beschreibt. Hoffnung, Freude, Ruhmeskranz und Herrlichkeit. Und die Freude hat er sogar doppelt. Vier Begriffe, mit denen er jetzt sagt, und das seid ihr Thessalonicher. Das betrifft auf euch zu. Und in dieser Konzentration, in dieser Häufigkeit kommt das in keine andere Gemeinde. Also bei den Philippern, da ist die Rede von der Freude und dem Siegeskranz. Bei den Korinthern ist es der Ruhm, aber in dieser Intensität, dass er sagt, ich habe diese vier Begriffe, mit denen ich euch jetzt beschreibe, die haben wir eben nur hier bei den Thessalonichern. Warum das hier so intensiv ist, obwohl er ja doch nur diese kurze Zeit dort war, bei den Korinthern war er ja viel länger, hätte man sagen können, wäre doch da vielleicht angemessener gewesen. Aber nur bei den Thessalonichern hat er diese vier Begriffe. Warum wird nicht gesagt, aber es wird deutlich, die Gemeinde ist ihm ans Herz gewachsen. Die Gemeinde ist ihm ans Herz gewachsen. Und um zu verstehen, was er hier macht, wollen wir uns ein Wort rausgreifen. Und das ist der Ruhmeskranz. Ihr seid unser Ruhmeskranz, schreibt er. Und damit verwendet er ein Bild. In der griechischen Welt, wenn ein Herrscher in eine Stadt eingezogen ist, die Stadt eingenommen hatte, dann wurde diesem Herrscher ein Ruhmeskranz überreicht, um auszudrücken, wir erkennen deine Herrschaft über uns an und wir erhoffen uns, dass wir unter deiner Herrschaft natürlich dann auch ein besseres Leben haben. Also es wird diesem Herrscher quasi Respekt und Ehre gegenüber dargebracht. Und er sagt, er greift dieses Bild auf und sagt, und genau das seid ihr, nämlich bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Da seid ihr unser Ruhmeskranz. Und wir merken, wenn Paulus das beschreibt, man könnte vielleicht übersetzen, ja, ihr seid unser Willkommensgeschenk, wenn Jesus wiederkommt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken macht, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, was würdet ihr ihm denn geben? Wo sagt, wow, Jesus, schön, dass du da bist. Ist ja bei uns ganz oft üblich, wenn man irgendwo zu Besuch ist, dass man so eine Kleinigkeit mitbringt. Und so sagt Paulus, das ist nicht nur eine Kleinigkeit. Ihr seid unser Ruhmeskranz, das ist es uns wert. Und wir merken, indem Paulus das macht, das gibt natürlich der Gemeinde eine enorme Ehre. Ja, überleg dir mal, jemand würde über dich sagen, hey, wenn Jesus wiederkommt, dann bist du mein Willkommensgeschenk an Jesus. Also ich würde mich mega geehrt fühlen. Wo ich sage, wow, also hätte ich gar nicht gedacht. Wie kann das sein? Und das wird wahrscheinlich die Reaktion auch von Thessalonicher sein. Warum? Also Paulus sagt, ihr seid unser Ruhmeskranz. Und es macht eben diesen unbeschreiblichen Wert und Ehre dieser Gemeinde deutlich, wo Paulus sagt, und das seid ihr. Warum? Als zweite Konsequenz dessen, weil ihr gesagt habt, das ist Wort Gottes zu den Thessalonichern. Weil ihr das aufgenommen habt. Ihr habt das aufgenommen nicht als irgendwelche menschlichen Gedanken, sondern als Wort Gottes. Und das macht uns so stolz. Ihr seid zum Glauben gekommen und dadurch seid ihr unser Ruhmeskranz, wenn Jesus wiederkommt. Und er sagt, und das ist genau die zweite Konsequenz. Die erste Konsequenz, wenn wir sagen, das ist Wort Gottes, ist Widerstand. Die zweite Konsequenz ist, wir werden zum Ruhmeskranz für Jesus. Und da haben wir natürlich zwei Konsequenzen, wo wir sagen, unterschiedlicher könnte es ja gar nicht sein. Das eine, wo man sagt, hätte ich gerne nicht. Das andere, wow, was für eine Ehre. Und wie gehe ich damit? Aber beides gilt gleichermaßen. Und die Frage ist, ist es uns das wert? Dass wir sagen, also man könnte eigentlich sagen, das, was Paulus sagt, auf der einen Seite dieser Widerstand, wenn ihr das als Wort Gottes wahrnehmt und aufnehmt und versucht, das in euer Leben zu integrieren, dann wird das einen irdischen Wertverlust mit sich bringen. Irdisch gesehen seid ihr in vielen Fällen unten durch. Christen, Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz oft sagen wir ja nicht, dass wir Christ sind, weil wir Angst haben, dass die anderen uns dann belächeln. Und sagen, ja, also ihr seid ja irgendwie auch ein bisschen naiv. Das ist dumm, ihr seid ja von gestern. Wir haben doch hier die Wissenschaft, Gott gibt sich und so weiter. Ja, das ist ja die logische Kette in unserer Welt. Und sagt, wenn wir aber sagen, nein, das ist was, das Wort Gottes und davon bin ich felsenfest überzeugt, dann wird es einen irdischen Wertverlust haben. Aber gleichzeitig sagt Paulus, hat es einen himmlischen, eine himmlische Wertsteigerung. Eine unglaubliche Wertsteigerung. Und die Frage ist, werden wir Nachahmer der Gemeinde in Thessalonich, die gesagt haben, wir wollen diese himmlische Wertsteigerung und nehmen diesen irdischen Wertverlust in Kauf und sagen, der ist uns egal, weil diese Wertsteigerung viel, viel kostbarer ist. Und deswegen haben wir das, was Paulus da gepredigt hat, haben wir verstanden, wow, das ist nicht von Paulus, das ist von Gott. Das, was wir hier in diesem Buch lesen, das ist nicht von irgendwelchen Menschen geschrieben, die sich tolle Gedanken gemacht haben, sondern nein, das ist Gott, der durch Menschen das jetzt an uns weitergegeben hat. Wo wir sagen, das ist von Gott, das macht einen Unterschied. Die Bibel ist, was ist die Bibel für dich? Wenn da so eine große Tafel stehen würde, was würdest du aufschreiben? Wort Gottes? Oder Menschenwort? Irgendwelche netten Gedanken? Kann man mal lesen? Oder sagt, nein, das ist Wort Gottes, das ist entscheidend für mein Leben. Und ja, ich weiß, es wird Widerstand kommen, wenn ich daran festhalte. Aber ich weiß auch, es hat eine enorme himmlische Wertsteigerung, die viel, viel größer ist als das, was ich an irdischem Wertverlust in Kauf nehme. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das mal in der Kleingruppe durchzusprechen. Wo hakt ihr noch, wenn ihr sagt, nee, ich kann das noch nicht sagen. Ich kann noch nicht sagen, dass das Wort Gottes ist. Wo hängt es bei dir? Wo ist da noch die Lücke? Dann tauscht euch darüber aus. Tauscht euch darüber aus, wo ihr vielleicht auch schon sagt, da habe ich auch schon Widerstand erlebt, weil ich das als Wort Gottes genommen habe. Tauscht euch darüber aus, wo ihr sagt, wie sieht das ganz konkret in eurem Alltag aus? Wie geht ihr mit diesem Wort um? Hat es eben diese Konsequenz, dass ihr sagt, wow, das sind Worte von meinem Schöpfer, das sind Worte von meinem Erlöser. Wow, wie genial, dass ich das habe. Und tauscht euch auch darüber aus, wenn ihr sagt, nee, das ist bei mir nicht so. Die Realität ist anders. Und vielleicht hat der eine oder andere, wo ihr sagt, hey, da könnt ihr euch gegenseitig ermutigen und Tipps geben, wie das anders werden kann. Und dann tauscht euch darüber aus, wie, ja, wo ihr sagt, ihr habt diesen irdischen Wertverlust erlebt, aber auch wo ihr darauf hofft und euch darauf ausrichtet, sagt, wow, was für eine geniale himmlische Wertsteigerung. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir danken dir für dein Wort, das wir haben. Danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast. Und dass viele hier schon das annehmen konnten und sagen, ja, das ist dein Wort. Und trotzdem merken wir, wie das in unserem Alltag ganz oft nicht diese Rolle einnimmt, sondern ganz oft eher als Menschenwort behandelt wird, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass es dein Wort ist. Und wir bitten dich, dass du uns da hilfst, dass ja, das neu ja, irgendwie in unserem Leben reinzukriegen, dass wir sagen, nein, und es ist dein Wort und es soll einen Unterschied machen. Auch wenn wir mit der Konsequenz des Leides, des Widerstandes rechnen müssen, durch Leute, die uns eigentlich ganz nahe stehen, die aber damit nichts anfangen können. Aber dass wir diesen Zielfokus haben darauf, dass wir sagen, das ist eine enorme himmlische Wertsteigerung, weil wir auf dich zugehen. Weil wir ein Ruhmeskranz für dich sein dürfen. Ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, für die Kleingruppen, dass das einfach dann nochmal für jeden ganz konkret und persönlich werden darf, wie das bei jedem Einzelnen aussieht. Segne die Gespräche, die Zeit, die wir jetzt haben. Amen.